Und dann war dieser Weltfrauentag und dann kam so eine Harvard-Studie, wurde auf LinkedIn viel zitiert, dass Frauen gerade um 25% skeptischer sind, was die KI-Nutzung angeht und diese Auseinandersetzung mit dieser neuen Tool-Landschaft, die daraus auch entsteht. Und dann habe ich mir gedacht, das darf doch eigentlich nicht wahr sein.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge, in der ich Rebecca Hunschell zu Gast habe. Rebecca ist die Gründerin von Elevation Consulting, das im Bereich Cybersecurity vor allem im Mittelstand unterwegs ist, und sie ist die Gründerin vom Female AI Club. Das Gespräch ist sehr spontan zustande gekommen. Rebecca kam auf einen Kaffee vorbei zu mir ins Büro und wir sind ins Gespräch gekommen über die berufliche Vergangenheit und was sie genau konkret macht. Und daraufhin haben wir beschlossen, wir müssen einen Podcast aufnehmen, eine Folge aufnehmen. Es sind spannende Themen. Und wir haben über das Thema Cybersecurity im Mittelstand gesprochen, was denn so die Elemente sind, worauf man achten muss, was wichtig ist für Unternehmen. Und wir haben auch über den Female AI Club, eine Safe Community für Frauen, gesprochen, die mit dem Thema AI in Berührung kommen wollen oder auch in Berührung sind und sich auch weiterentwickeln und fortbilden wollen. Es war ein super entspanntes, wie gesagt, sehr spontanes Gespräch, bei dem ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Liebe Rebecca, herzlich willkommen zum Podcast zu dieser Spontanaufnahme hier im noch immer nicht fertiggestellten, noch immer nicht fertiggestellten Podcast-Ecke hier im Büro bei mir. Es wird noch, aber ich freue mich, dass wir heute spontan miteinander quatschen.
Ja, ich freue mich auch.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass Rebecca, also wir uns eigentlich nur über ein Telefonat kennen. Ja. Die Nina Böhm hat uns connected, weil du eigentlich zum Thema Podcast Infos brauchtest.
Genau.
Und dann sind wir zum Quatschen gekommen, bist heute hergekommen zum Büro und dann haben wir einen Kaffee getrunken und beim Kaffee sind wir über die beruflichen Themen zum Sprechen gekommen. Und dann war so der Punkt, hey, wir müssen miteinander einen Podcast aufnehmen, weil du was ganz, ganz Spannendes machst. Und normalerweise stelle ich ja meine InterviewpartnerInnen vor, recherchiere vorher, was sie denn so alles machen. Das habe ich jetzt die Zeit nicht gehabt, deswegen wird dieser Podcast auch ein bisschen anders starten als gewohnt, sondern ich muss dir die Frage stellen, liebe Rebecca, kannst du dich bitte ganz kurz den ZuhörerInnen vorstellen, wer du bist, was dein beruflicher Background ist. Ich weiß, es ist Bosch, du bist jetzt selbstständig, hast auch noch hier so Female AI Club. Über das wollen wir alles quatschen. Ein paar Worte zu dir, bitte.
Mache ich. Ja, also herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Rebecca, bin 28, vom Hintergrund eigentlich Wirtschaftsinformatikerin, habe lange Zeit bei der Robert Bosch GmbH gearbeitet, hast du ja auch gerade schon angesprochen, habe da das Junior Managers Program gemacht, war da in Deutschland und USA, eigentlich immer mit dem Fokus auf dem Automotive-Feld, also Softwareentwicklung, technischer Vertrieb, also alles, was so diese Schnittstelle von dem Zulieferer zu den OEMs betrifft. Und bin dann nach dem Trainee-Programm tatsächlich in eine Cybersecurity-Best-Practice-Einheit gegangen, wo das Ziel war, das Enterprise-Know-how von Bosch im Bereich Cybersecurity an KMUs in Deutschland weiterzugeben. Und nach knapp 1,5 Jahren dort habe ich dann beschlossen, dass ich den großen Schritt aus dem Großkonzern herauswage und mich selbstständig mache, auch im Bereich Cybersecurity. Und das habe ich jetzt vor knapp einem Jahr gemacht. Und du hattest es ja schon angesprochen. Ich sage immer ganz salopp derzeit, Zeit, ich führe irgendwie so ein Doppelleben gerade, weil ich einerseits meine Freelancing-Tätigkeit aufbaue, auch immer noch, aber vor knapp 3 Monaten die Safe Space Community The Female AI Club gegründet habe. Das ist eine Community, die die Zielgruppe Frauen näher an das Thema KI heranführen soll. Und das ist tatsächlich am Anfang, der Bedarf und die Nachfrage war so riesig, dass ich gerade echt mich zerreiße zwischen meinem Freelancing und dem Aufbau des Female AI Clubs.
Super, da werden wir auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Ich würde gerne, auch wenn es jetzt spontan war, dass wir hier zusammensitzen,
ja,
meine klassischen AB-Fragen dir stellen wollen, damit die ZuhörerInnen dich auch ein bisschen einordnen können. Oder nicht dich, sondern ja, in welche Richtung, sag ich mal, du tickst und denkst. Du weißt, wie es funktioniert?
Ja, schieß los.
Super. Wir starten mit einer ganz einfachen: Bildung online oder offline?
Online.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschliche Entscheidungsfindung.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Weißt du, das ist total schwierig. In der Cybersecurity ist man da immer genau an dieser Schnittstelle. Ich würde aber tatsächlich sogar sagen, mehr Freiheit für die Unternehmen.
Okay. Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Datenschutz.
Vollkommener Schutz, okay.
Das ist aber echt gemein. Also als Cybersecurity-Experte, da
wir werden es noch im Detail erörtern.
Alles gut.
Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen.
Okay. Das hätte mich jetzt gewundert.
Ja,
du bist
eben
extra quer durch die Stadt gefahren,
genau,
damit wir uns persönlich sehen. Lass uns mal zur ersten Frage kommen. Bildung online, hast du gesagt.
Ja.
Warum online?
Ich bin tatsächlich ein totaler Fan davon, dass man Bildung so integriert, wie es einfach in den Alltag auch reinpasst, sei es jetzt eben zum Beispiel mal in der Bahn oder im Transfer. Wir hatten ja vorhin auch gesprochen, dass wir beide beruflich auch in der Vergangenheit sehr viel unterwegs waren und da habe ich einfach total gerne online Bildungsangebote genutzt, um mich auf dem Pfad weiterzubilden. Deswegen bin ich ein Fan von Online-Weiterbildungen.
Okay, dann warst du auch bei der menschlichen Entscheidungsfindung.
Ja, finde ich tatsächlich total wichtig. Auch wenn ich jetzt als Cybersecurity- und KI-Expertin genau in dieser Schnittstelle zur Automatisierung bin, finde ich aber tatsächlich, dass die letztendliche Entscheidung immer vom Menschen gefällt werden sollte. Also dass man KI und auch alle Automatisierungsmöglichkeiten als Unterstützung nutzt, dass man aber am Ende doch selbst die Entscheidungsgewalt haben sollte.
Dann waren es mehr Freiheiten für Unternehmen?
Ja, sehe ich selber tatsächlich auch gerade in der Gründung. Ich finde, gerade wir in Deutschland legen Gründern ganz, ganz viele Steine in den Weg, die nicht sein müssten oder die man pragmatischer angehen könnte. Und da bin ich tatsächlich schon auch ein Verfechter davon, dass wir ja Möglichkeiten schaffen, wie man schneller, unkomplizierter gründen kann, aber auch ja, ich sag mal, vielleicht von bestimmten regulatorischen Drücken auch am Anfang besser befreit ist, um sich wirklich auf das Produkt und den Markt konzentrieren zu können.
Mhm. Dann kam die schwierige Frage, vollkommener Schutz oder weniger Datenschutz. Du warst für den Datenschutz.
Ja. Ja, das ist natürlich aus der Cybersecurity heraus betrachtet immer super, super schwierig. Grundsätzlich versuchen wir natürlich immer, den Datenschutz zu erhöhen. Das ist letztendlich auch das Ziel. Weißt du, ich finde es tatsächlich gerade manchmal selbst total schwierig, das auch alles einordnen zu können, was auch gerade passiert mit großen Playern wie mit Google, jetzt auch mit Instagram, dass alle Reels, alle Fotos jetzt auch auf Google gesucht werden können, was bedeutet, dass man als Mensch wirklich immer gläserner wird. Und das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Also ich würde mir da schon wünschen, dass wir in Richtung Datenschutz einfach eine gute Mitte finden, in der ich keine Angst haben muss, dass ein Fehltritt, den ich mir leiste, weil ich irgendwie vor 10 Jahren auf Facebook irgendwas veröffentlicht habe, wo ich mit 15 dachte, das ist cool, wo ich jetzt aber gar nicht mehr dahinter stehe, dass mir das dann irgendwie zwischen die Beine gerät. Mhm. Das ist, ich tue mir da echt immer so ein bisschen schwer, was ist da die richtige Herangehensweise, aber ja, also ich habe zum Beispiel auch so ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ein Webinar auch gehalten zu sicherer und verantwortungsvoller KI-Nutzung und da hat sich dann eine Frau gemeldet und hat gesagt, sie möchte nicht, dass Fotos von ihren Kindern in KI-Systeme gespielt werden, aber eine befreundete Mutter hat sich den Spaß gemacht und hat bei diesem Ghibli-Trend einfach die Gesichter von den Freunden und ihrer Kinder einfach in ChatGPT gespielt und sie hat immer versucht, die Datenschutz oder die Daten zu bewahren ihrer Kinder, dass die eben nicht in die große, weite Welt hinausgeschickt werden. Und die befreundete Mutter hat das halt einfach gemacht, ohne zu fragen. Und das sind halt einfach so Situationen, wo ich denke, wir müssen einfach noch sehr viel auch sensibilisieren zu dem Thema, was passiert wirklich mit Daten, wenn sie eben in solche Systeme gespielt werden.
Das wäre so ein Punkt, auf den, der für mich auch interessant wäre, zu sagen, ja, wir können zwar vielleicht regulatorisch gewisse Sachen machen, genau. Aber es weiß jeder, wie schnell wir klicken, ja, genau. Ich habe keinen Bock, das durchzulesen, ich willige ein, oder selbst nur die Auswahl speichern, bei den Cookies, aber das ist ja nur eine Seite der Medaille, das schützt uns ja nicht vor dem Verhalten, das wir als
ganz
Gesellschaft
genau.
haben, diese Sensibilisierung.
Genau, ja, das ist also jetzt auch gerade, wenn man nicht nur eben auch zu Datenschutz, sondern auch zu generell Cyberangriffen gesamt, sieht man einfach, dass das klassische Phishing, also die Unaufmerksamkeit von Personen, dass sie dann einfach auf einen Link klicken in der E-Mail, im alltäglichen Stress, ist einfach immer noch das größte Einfallstor. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig diese Sensibilisierung dann am Ende auch ist, weil wenn du kannst technisch so sicher wie möglich sein, am Ende wirst du aber nie dein Risiko auch eben für einen Cyberangriff oder für eine Datenschutzverletzung auf null drehen können, sondern es geht einfach immer um die Endnutzer, wie die mit den Systemen umgehen und wie sensibel sie da auch sind.
Und spannend ist dann wahrscheinlich auch noch das Thema unterschiedliche Altersgruppen, Altersklassen etc.
Ja,
pp.
Klar.
Wie gehe ich damit um? Wie wachse ich auf mit diesen Sachen?
Mhm.
Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Älteren sensibler sind, wenn ich mir so wenn ich mir überlege, wo meine Mutter manchmal draufklickt, das ist okay, nee, bitte nicht, tu das nicht.
Nee, also das kann man tatsächlich auch überhaupt nicht pauschalisieren. Klar, wir haben in der jüngeren Generation, sehen wir schon auch gerade, dass da halt auch häufig so das Denken vorweist, die wissen eh alles über mich, ist jetzt auch egal, was ich da noch hochlade, aber genauso hast du aber auch viele junge Bürger und Bürgerinnen, die super sensibel dem Thema gegenüber sind und die ganz gezielt keine sozialen Medien nutzen oder auch keine Accounts haben, weil sie sagen, sie möchten einfach nicht trackbar sein oder sie möchten nicht, dass alle Infos über sie ausgelesen werden können. Also man kann es überhaupt nicht pauschalisieren, aber klar, je nativer du mit den digitalen Medien umgehst, desto mehr verstehst du vielleicht auch, was da im Hintergrund passieren kann.
So, jetzt sind wir schon abgeschwiffen ein bisschen bei dem Punkt 4. Der fünfte Punkt war persönliche Treffen statt Webmeetings. Magst du da noch was ergänzen oder?
Nee, also ehrlicherweise, ich bin einfach durch Corona total gezeichnet mit diesen Online-Meetings und ich kann auch den Satz nicht mehr hören. Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Funktioniert alles? Ich finde, man baut einfach eine andere Connection zueinander auf, wenn man sich persönlich trifft und die hält auch länger als jedes Online-Meeting, das man miteinander hat. Deswegen bin ich einfach ein totaler Fan davon, sich persönlich zu treffen, persönlich auszutauschen.
Du hast noch vergessen, seht ihr den Bildschirm?
Ja. Genau, ja, stimmt.
Könnt ihr den sehen?
Ja, genau.
Super. Dann wäre meine nächste Frage, Rebecca. Du hast es ganz kurz angeteasert. Du warst bei Bosch, warst da aktiv und hast irgendwann gesagt so, nee, ich mache mich selbstständig.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, also ich glaube, da muss ich noch mal so ein bisschen weiter ausholen. Ich komme aus so einer klassischen bayerischen kleinen Gemeinde, wo ganz, ganz so knapp 50 Kilometer von München entfernt, da fährt der BMW-Bus direkt vorbei. Ich glaube, so das große Ziel von allen dort ist, bei einem großen Automobilkonzern zu arbeiten. Man ist abgesichert. Klar hat mich das auch so ein bisschen geprägt in der Kindheit. Die fahren immer schöne Autos. Man weiß, dass die Mitarbeiter aus den großen Konzernen einfach wirklich einen sicheren Job haben. Und das war, würde ich sagen, auch was mir auch stark vermittelt wurde. Und deswegen bin ich auch mit 18 dann, ich war ja nicht direkt von Anfang an bei Bosch. Ich habe ein duales Studium gemacht bei einem Chemiekonzern hier in München, bei der Wacker Chemie AG. Ich bin auch genau zwischen dem Hauptwerk und München aufgewachsen. Das heißt, ich konnte immer auch in beide Richtungen fahren und habe das schon auch genossen, dort im dualen Studium auch enorm viele Möglichkeiten zu haben. Ne? Also ich wollte unbedingt ins Ausland und dann hat mein Mentor direkt gesagt, ja gut, wir haben ein Werk in Brasilien, der Managing Director war gerade da, hast du Lust, dahin zu gehen nächstes Jahr? Und das habe ich schon geschätzt, einfach wirklich zu sehen, wie breit die Möglichkeiten in so einem Großkonzern sind. Und das war auch das, was mich auch dann angetrieben hat, auch zu Bosch zu gehen und zu sagen, hey cool, ich möchte diese Möglichkeiten für mich auch nutzen. Und ich würde auch sagen, dass ich das echt die ersten 3 Jahre auch sehr, sehr, sehr gut auch gemacht habe. Gleichzeitig bin ich ein Mensch, der schon sehr hands-on ist, der sehr auch nach dem eigenen Impact strebt und sucht. Und da habe ich tatsächlich aber dann doch recht schnell auch gemerkt, diesen Impact, den du im Großkonzern haben kannst, der ist begrenzt und vor allem auch gerade als junger Mensch. Es gibt einfach bestimmte Stufen und Verantwortlichkeiten, die du durchlaufen musst, bis du selbst überhaupt an diesen Punkt dann auch im Konzern kommst, wo du sagen kannst, ich verantworte eine eigene Einheit oder ich bin für ein Produkt verantwortlich oder, wo ich wirklich sagen kann, ich habe diesen Impact. Es gibt einfach viele ja, wie so eine Checklist, die du abarbeiten musst. Und das hat mich dann irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach frustriert, zu wissen, okay, naja, ich muss jetzt hier einfach weiter meine Zeit absitzen, so salopp gesagt, bis ich dann wirklich diese Wirksamkeit auch haben kann. Und ja, ich war dann tatsächlich in meinem letzten Job eben in dieser Cybersecurity-Beratung, habe ich viel mit KMUs gearbeitet und habe gemerkt, wie schnell ich da auch wirksam sein kann und wie sehr sich meine Kunden auch gefreut haben, wenn man ganz operativ, und ich habe es ja vorhin beim Kaffee auch zu dir gesagt, so dieses klassische, jetzt erklären Sie mir doch einfach mal, wie sieht denn eigentlich eine Cybersecurity-Infrastruktur für mich gut aus? Und du hast das Gefühl, du kannst da wirklich was bewegen bei dem Gegenüber. Das hat mir einfach enorm viel gegeben. Und dann habe ich tatsächlich recht spontan, letztes Jahr habe ich einen Rennrad-Fahrradtrip gemacht, 2 Tage. Und ich habe zu meinem Freund gesagt davor, währenddessen möchte ich überlegen, ob ich bei Bosch bleibe oder ob es jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben noch keine Kinder, wir haben beide sehr gut verdient, konnten uns da auch ein bisschen Rücklagen aufbauen, ob es nicht vielleicht einfach gerade auch der richtige Zeitpunkt ist, diesen Schritt rauszuwagen. Und dann bin ich nach 2 Tagen an meinem Ziel angekommen. Mein Freund hat mich angeguckt und hat gesagt, und? Dann habe ich gesagt, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, eigentlich hatte ich es davor schon entschieden. Und jetzt habe ich es aber auf jeden Fall entschieden. Und dann habe ich eine Woche später gekündigt.
Ja, cool. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne?
Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht, also was ich selbst tatsächlich immer nicht mag, ist so dieses klassische, ah ja, dann habe ich es einfach gemacht. Nein, das war wirklich ein langer Prozess und ich habe da auch stark gehadert. Diese finanzielle Sicherheit auch aufzugeben, ist für mich kein leichter Schritt gewesen. Und das muss man schon auch einfach ehrlich sagen. Ich kann jeden verstehen, der da auch länger dafür braucht, der auch sagt, ich möchte mir erst einen gewissen Sicherheitspuffer aufbauen, damit ich das auch mit gutem Gewissen machen kann. Und ich muss schon auch sagen, das war jetzt auch nicht einfach die letzten 9 bis 10 Monate. Man geht da schon in eine krasse Unsicherheit und ich kann auch jeden und jede verstehen, die sagt, diese Unsicherheit möchte ich gar nicht haben. Also es ist, aber gleichzeitig würde ich schon sagen, ich bin heilfroh, dass ich es gemacht habe. Ich habe in der Zeit jetzt mehr gelernt, als ich in all den Jahren im Großkonzern lernen konnte, einfach auch vor allem über mich selbst und ja.
Ja, du musst halt alles machen. Also bei mir war es genauso. Ja. Es war auch ein langer Prozess. Ich habe immer irgendwie Bock gehabt und irgendwann habe ich mich entschieden und dann Ja, ich hatte zwar schon ein Kind, das zweite vor allem anmache, ja. Ich sage es jetzt mal so. Und dann kam Corona und es hat trotzdem funktioniert, also es
ja,
geht.
Ja. Ja. Es geht, ja.
Es läuft. Es ist, man muss sich halt ein bisschen umstellen bei gewissen Themen, aber...
Ja, also ich finde tatsächlich, dieses Durchhaltevermögen wird da schon auch sehr stark trainiert von Tag 1, wenn du dich selbstständig machst.
Ja, ja, absolut.
Also man kann sich nämlich schon auch sehr schnell verunsichern lassen. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es wird Gründern in Deutschland nicht leicht gemacht. Es ist einfach sehr intransparent. Und ich würde schon sagen, ich hatte einfach auch echtes Glück, dass ich gute Leute an der Seite hatte, wo ich einfach Fragen stellen konnte. So, wie war das bei dir am Anfang? Was hast du gemacht? Was muss ich beachten? Und es sind so kleine Sachen wie die Arbeitslosenversicherung, die du, wenn du die haben möchtest und damit schon ja nochmal ein gewisses Sicherheitslevel auch für dich selbst in der Selbstständigkeit aufbauen kannst, die du aber nochmal extra innerhalb von 90 Tagen beantragen musst, weil du sie sonst nie wieder beantragen kannst.
So ist es.
Das sind so kleine Sachen, wo man sich echt denkt, ach komm, das könntet ihr doch alles transparenter machen, oder?
Ja, ja, da bin ich bei dir. Da geht man schon durch so einen Urwald und sagst, okay, was ist da? Was brauche ich jetzt alles? Und
ja,
so weiter.
Voll. Ja, ja.
Nee, bin ich absolut bei dir. Jetzt hast du dich selbstständig gemacht zum Thema Cyber Security, vor allem KMU-Bereich.
Ja,
ne?
Ja.
Was erlebst du denn da aktuell? Sagst du, wow, Augen zu und durch? Oder ist es so, okay, nee, wir sind eigentlich schon auf einem ganz guten Stand? Oder ist es wirklich da großer Aufholbedarf? Sind wir da noch zu leichtgläubig unterwegs, die Unternehmen?
Ja, also auch da finde ich, das kann man tatsächlich nicht so pauschalisieren. Also ich habe beide Seiten schon gesehen. Also ich habe beides schon gesehen, wo ich bei den einen gesagt habe, uff, okay, also krass, wie groß und erfolgreich ihr seid und wie wenig ihr eigentlich in eure Sicherheit investiert habt und jetzt auch immer noch investiert und wie wenig wichtig dieses Thema für euch ist. Aber ich habe auf der anderen Seite auch Unternehmen gesehen, die da wirklich dahinter sind und wo man echt sagen muss, da kann ich vielleicht noch die letzten 5% dann irgendwie schrauben, aber da kann man dann schon auch einfach ehrlich sagen, ja, das kann man machen, das muss man jetzt aber gar nicht machen. Ihr habt eine gute Absicherung ich glaube, das ist tatsächlich, also da, das kann man tatsächlich gar nicht pauschalisieren. Was ich grundsätzlich aber sehe, ist, dass Cybersecurity in Deutschland eigentlich tatsächlich sehr stark auch in unserer Kultur schon verankert ist. Anders als es jetzt in anderen Ländern der Fall ist. Jetzt zum Beispiel, als ich in den USA auch entsandt war bei Bosch, da war dieses Cybersecurity-Thema ist immer so ein bisschen so, ah ja, stimmt, naja, ja, egal. So, it's more important to make business now. Ich würde schon sagen, dass wir Deutschen da auch durch diese regulatorischen Anforderungen, die wir einfach haben an Unternehmen, schon, ja, wie soll ich sagen, das verankert haben, dass wir risikoavers sind, dass wir schon auch immer gucken, passt das jetzt gerade ja oder nein? Ja, also es ist wirklich ein sehr breites Feld da auch gerade.
Weil du jetzt gerade sagst, breites Feld, was fällt denn unter Cybersecurity alles rein? Wenn du da reingehst in ein Unternehmen, was sind denn so die Themen, die du dir anschaust?
Ja.
Ist es die Infrastruktur an sich, ist Absicherung von Systemen? Also ich habe keine Ahnung. Kannst du dieses Thema Cybersecurity irgendwie clustern in Themen, was da für Unternehmen wichtig ist? Wenn man sagt, okay, gut, schaut euch das an, schaut euch A, B, C, D, E an oder wie seid ihr da aufgestellt? Gibt es da sowas? Kannst du es?
Du kannst es tatsächlich, wenn ich es jetzt mal so für dich runterbreche, du kannst es in drei Teile aufteilen. Du hast zum einen eben diese regulatorischen Anforderungen, die einfach so unter diesem klassischen Governance-Thema hängen, wo man einfach sagt, okay, was muss ich als Unternehmen tun, damit ich bestimmte Zertifizierungen, die ich benötige, um am Markt überhaupt verkaufen zu können, erfülle? Also das wären dann diese klassischen Themen wie DSGVO oder eine ISO-Zertifizierung, wenn du die benötigst als produzierendes Gewerbe, der EU-AI-Act, der jetzt auch gerade um die Ecke kommt. Also es sind so diese regulatorischen Anforderungen. Dann hast du eben diese technische Seite, wie du sagst, die Absicherung von der IT-Infrastruktur, aber auch von Systemen, auch wenn du jetzt in die klassische deutsche Mittelstandsschicht guckst, wo wir viel produzierendes Gewerbe haben, dann unterteilt sich das eigentlich immer in diese klassische IT-Infrastruktur, das heißt Laptops, Handys, deine Server, die du vielleicht an einem Standort stehen hast, und das operative, die operativen Einheiten, also eben die Maschinen, die in der Produktion vielleicht vernetzt werden, oder. Also das ist so das Nächste. Und dann hast du halt organisatorische Themen, wo dann eben zum Beispiel Sensibilisierung auch drunter fällt von Mitarbeitenden. Wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter sensibel sind gegenüber der Gefahren, die eben auch lauern, wenn man mit technischen Maschinen und dem Laptop hantiert.
Ich hatte mal ein Gespräch auch, da war so, ja, okay, Zugriff zu den Daten. Jo, alle haben da irgendwie Angst davor, aber am Ende ist es ja, sag ich, kannst auf die Daten zugreifen, die Frage ist, was du mit den Daten machst.
Ja.
Und spannend ist eher, ob du die Systeme ja eigentlich auch manipulieren kannst. Mhm. Ja, also wenn du im Auto sitzt und auf einmal das selbstfahrende Auto zusperrt und sich nicht mehr rauslässt oder solche Themen oder ja, so Prozessdaten, sag ich mal, oder das Prozessverständnis zu haben. Wo sollten sich denn da auch wirklich die Unternehmen oder was ist aus deiner Sicht da wirklich das Problem? Sind es die Daten? Sagst du, okay, kommt, wenn die auf Daten zugreifen, pfeift drauf, ja, es ist zwar schlecht, aber seien wir uns ehrlich, was können die mit den reinen Daten anfangen? Sind es nicht andere Themen, die entscheidender sind?
Jein. Also klar, ich meine, der Worst Case für Unternehmen ist, dass ihre Infrastruktur von einem Hacker so verschlüsselt wird, dass sie nicht mehr auslieferungsfähig sind. Und das geht dann in die Richtung, wie du gesagt hast, eben mit den Systemen so zu interagieren, dass man sie wirklich lahmlegt. Und da geht es dann nicht nur rein darum, dass man Zugriff auf die Daten hat, sondern dass man wirklich die Kontrolle über die Systeme hat. Und das ist eigentlich das, wo Unternehmen dann wirklich in eine Situation kommen, wo die gesamte Existenz bedroht ist. Denn wenn du als Unternehmen nicht mehr ausliefern kannst, deine Verträge nicht mehr erfüllen kannst, dann hast du halt ein enorm hohes Risiko, dass du vom Markt verschwinden wirst deswegen, auf Basis dieses Hackerangriffs. Deswegen, ja, klar, also ich möchte das nicht kleinsprechen. Wenn du Zugriff auf Daten von einem Unternehmen hast, dann sind es häufig auch sensible Daten wie Adressdaten, wie Kreditkartendaten und Ähnliches. Aber ich würde schon sagen, Worst Case ist tatsächlich, dass deine Systeme verschlüsselt werden, ja. Und deswegen würde ich schon da auch die Priorisierung setzen als Unternehmen. Wie kann ich mich technisch und organisatorisch so absichern, dass es nicht zu einer Systemverschlüsselung kommen kann?
Das wollte ich gerade sagen, ist ja technisch, die müssen wir mal rein ins System. Aber funktioniert das auch immer nur organisatorisch oder kann es auch rein technisch, wenn ich sage, okay, die haben einfach Zugriff, zack, boom, es ist verschlüsselt, oder bedarf es auch noch einmal ein, zwei anderer Punkte, um das wirklich auch da durchzuziehen?
Ja, also.
Ich kenne mich da wirklich null aus.
Tatsächlich ist eben, und deswegen hatte ich das vorhin auch gesagt mit dem Phishing-Angriff, der Hacker muss sich in irgendeiner Form Zugriff zum System holen. Und der einfachste Weg für den Angreifer sind derzeit einfach noch die Menschen. Und wir haben jetzt auch durch die Corona-Pandemie getrieben, haben wir zum Beispiel ganz viele Homeoffice und mobile Arbeitssituationen, in denen Menschen anfälliger dafür sind, Zugangsdaten freizugeben. Sei jetzt mal klassisch, du arbeitest in einem Café, du hast einen Sticker auf deinem Laptop, wo die Firma draufsteht. Ich weiß zum Beispiel bei Bosch, das ist immer dieses klassische Leica Bosch. Dann sehe ich aber schon von 5 Metern Entfernung, dass du bei Bosch arbeitest. Dann stelle ich mich smart hinter dich oder auch in der Bahn und gucke dir über die Schultern, wenn du dein Passwort eingibst. Es sind so saloppe Situationen, wie man Zugangsdaten abgreifen und für sich verwenden kann. Und deswegen die Hacker brauchen ein Einfallstor. Das sind in den meisten Fällen die Menschen. Und deswegen ist eben dieser Zusammenschluss technisch und organisatorisch so wichtig, weil die wenigsten Fälle von Angriffen nur rein technisch passieren.
Man merkt es ja immer ganz schön, wenn man im Flugzeug mit dem Flugzeug unterwegs ist, in der Bahn unterwegs ist und man sieht die Präsentationen, ich weiß nicht,
Kundennamen. Ich könnte so viele Firmen entblößen.
Ja, alles. Es ist brutal.
Ja, es ist brutal.
Wo du sagst, okay, das Einfachste ist, den Laptop nicht zu sperren, wenn ich vom Platz gehe.
Ja, genau. Ja.
Das machen auch ganz viele. Ja. Sagst du, okay, ich war jetzt auch bei einem Unternehmen, da war einfach immer der Computer ohne Sperrmodus.
Ja.
Auch nicht einmal nach 10 Minuten hat er sich eingestellt oder irgendwas.
Ja, ja.
Ja, sind ja die einfachsten Dinge eigentlich, die hier...
Ja, es ist der Komfort von Menschen im alltäglichen Umgang mit den Systemen und die Naivität, dass nichts passieren kann. Und das ist halt leider das, was es dann Hackern teilweise sehr leicht macht.
Bevor wir zum Female AI Club kommen, eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Gibt es irgendwas Technisches oder irgendwelche technischen Trends, die gerade aufkommen oder wie auch immer, wo du sagst, liebe Unternehmen, da passt mal auf oder da würde ich vorsichtig sein oder das nur, wenn ihr es wirklich richtig macht?
Also was mich tatsächlich schon auch in den, ich sag mal, letzten Monaten auch stark begleitet hat und wo auch viele Fragen von Unternehmen auch dazu kamen, ist halt so dieses ganze Feld Deepfakes, das wir auch gerade sehen. Es gab zum Beispiel, es ist auch schon wieder ein Jahr her, in Hongkong so diesen legendären Angriff, wo ein Deepfake-CFO mit einem Finanzmitarbeiter gearbeitet hat. Das heißt, der Finanzmitarbeiter hat gedacht, dass er mit dem CFO einen Videocall hat und eben so klassische, sehen Sie mein Bildschirm, Situationen hatte. Letztendlich war das aber eine Nachstellung von dem CFO. Und nach diesem Termin hat der Finanzmitarbeiter dann 25 Millionen US-Dollar an eine andere Firma überwiesen. Und das Geld war futsch. Und das sind, das ist natürlich jetzt so der größte Fall, den wir gerade sehen. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt gerade in der Entwicklung von generativer KI und dieser leichtere Zugang dazu sehr viel mehr KI-basierte Angriffe sehen werden bei den Unternehmen. Und was ich aber auf der anderen Seite sehe, ist, dass Unternehmen das gerade noch nicht ernst nehmen. Also es gibt zum Beispiel eine Auswertung, dass die Deepfake-Angriffe jetzt 2025 die normalen Cyberangriffe in der Anzahl übersteigen werden. Wenn du aber jetzt mal Unternehmen fragst, und das kannst du ja auch gerne mal machen, würde mich interessieren, was da so deine Kunden danach dann dazu sagen, ist, haben die wenigsten Unternehmen gerade schon auf dem Schirm. Wie schaffst du es, Authentifizierung noch sicherer zu machen? Wie schaffst du es auch, dass man eben in diesen Online-Setups nochmal eine zweite Authentifizierungsstufe mit einbaut, um sicherzustellen, dass das wirklich die reale Person ist, die mir gegenüber sitzt. Weil die Angriffe so hyperpersonalisiert werden, dass sie halt immer schwerer zu erkennen sind.
Vielleicht werden wieder die persönlichen Treffen.
Ja, genau.
Einfach wieder en vogue. Und man trifft sich eher... Persönlich mag der Umwelt vielleicht jetzt nicht zuträglich sein.
Ja, so an der Bahn Stelle und Fahrrad kommen.
Ist richtig. Die Bahn, ein gescheiter Ausbau und dann läuft es schon. Aber das ist meine Hypothese, dass persönliche Treffen wieder wichtiger werden, weil einfach genau diese Themen, dass die Leute sich danach auch sehnen, jetzt nicht nur unternehmerisch und solche Themen, sondern auch zu sagen, okay, gut, ich spreche jetzt nicht mit dem Deepfake vom Obama oder keine Ahnung was.
Ja.
Okay, spannend. Naja, finde ich cool. Finde ich interessant. Lass uns einmal zum Female AI Club kommen.
Ja.
Das ist ja auch, ich sage es so ein bisschen, vielleicht ein Herzensthema. Wie ist denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, gut, jetzt habe ich gegründet, mir ist fad, ich mache jetzt noch was? Oder sagst du, nee, es hat irgendwie, da war irgendwo was Wichtiges auch noch dabei, ja?
Ja, du, also ehrlicherweise, ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht. Ich war Ende letzten Jahres in Frankfurt auf einem Event von dem Fast and Curious Circle von Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster, falls du den Podcast auch von den beiden kennst. Geht ja auch um Startup-Themen dort. Und da ging es so darum, okay, was möchtest du in dem Jahr 2024 lassen und was möchtest du 2025 anders machen? Und das sollte ein ganz konkretes Thema sein. Und da habe ich für 2025 für mich draufgeschrieben, einfach mutig mal machen. Und das habe ich mir tatsächlich dann ins Badezimmer gehängt, neben meinen Schminkspiegel. Und ja, mein Freund habe ich immer ein bisschen ausgelacht, hat gesagt, ach ja, du wieder. Aber ich hatte dann Anfang des Jahres bin ich auf ganz viele Konferenzen gegangen, auf viele Meetups, habe versucht, mir auch dieses Netzwerk aufzubauen in dieser Tech-, Cybersecurity-, KI-Bubble und habe mich da oft total fehl am Platz gefühlt, obwohl ich mit meinem Hintergrund Wirtschaftsinformatik, große Konzernerfahrung in der Cybersecurity, in der Softwareentwicklung, technisch und vom Know-how her da nicht irgendwie hinten anstehen würde. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, es ist noch eine sehr männerdominierte Blase. Und das hat mich selber irgendwie irritiert. Ich habe es aber nie so wirklich greifen können. Und dann kam der Weltfrauentag im März. Und ich glaube, ich bin da auch in so einer Bubble auf LinkedIn, wo da auch viel drüber diskutiert wird, wie können wir die Tech-Welt diverser machen? Was können wir dagegen auch tun? Dass das eben sehr leider noch männerdominiert ist an der einen oder anderen Stelle. Und da will ich jetzt auch überhaupt nicht bashen gegen die Männer, um Himmels Willen. Ich hatte wirklich super tolle Kollegen bei Bosch und auch jetzt in der Selbstständigkeit echt mit sehr vielen tollen Männern zu tun. Aber ich kann verstehen, dass es viele Frauen gibt, die sich da verunsichert fühlen, weil ich selber eben eine von denen dann auch war. Und dann war dieser Weltfrauentag und dann kam so eine Harvard-Studie, wurde auf LinkedIn viel zitiert, dass Frauen gerade um 25% skeptischer sind, was die KI-Nutzung angeht und diese Auseinandersetzung mit dieser neuen Tool-Landschaft, die daraus auch entsteht. Und dann habe ich mir gedacht, das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Und dann habe ich angefangen, mit Freundinnen zu sprechen. Was bräuchtet ihr denn, dass ihr KI nutzt? Und es ging wirklich so weit. Ich habe eine Freundin, die dann gesagt hat, ich habe noch nie was auf ChatGPT eingegeben, weil ich ja gar nicht weiß, wie das da funktioniert. Und warum sollte ich es dann machen? Und dann habe ich mir gedacht, das können wir so nicht stehen lassen. Und dann kam tatsächlich, war dann der Female AI Club geboren. Und dann habe ich echt einfach gesagt, Rebecca, weißt du was? Du machst es jetzt einfach mal. Und dann habe ich auf Canva ein Logo erstellt, habe gesagt, ich mache jetzt mal einen Traction-Test auf LinkedIn, ob das ankommt. Habe einen Post geschrieben, hey, der Female AI Club ist geboren. Es ist eine Safe-Space-Community für alle Frauen, egal welche Vorkenntnisse zum Thema KI, wo wir uns austauschen, inspirieren, gegenseitig motivieren, KI zu nutzen und uns da auch gemeinsam weiterbilden. Und dann habe ich den LinkedIn-Post veröffentlicht und ich bin jetzt kein LinkedIn-Influencer oder so. Ich habe jetzt nicht super viele Follower zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Und dann waren innerhalb von einer Woche waren über 700 Frauen in dieser LinkedIn-Gruppe.
Wow.
Ja.
Wow.
Krass, ne? Das ist echt krass gewesen. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dann habe ich gemerkt, okay,
Scheiße, jetzt muss ich was machen.
Nee, aber ich habe gemerkt, ich habe da einen wunden Punkt getroffen. Und ich habe dann auch recherchiert, was gibt's dazu. Und klar, es gibt viele Frauennetzwerke und es gibt da auch häufig einen KI-Chapter. Aber es gab keine Frauen-KI-Community bis zu diesem Zeitpunkt. Und das fand ich echt krass. Und jetzt gibt's sie's.
Jetzt gibt's sie's. Ist jetzt ab März dann, ne?
Oder ja, genau. Also wir haben dann, also war Ende März, so rund, also knapp vor Ostern, wo es live ging. Und wir haben dann recht schnell tatsächlich auch auf die Erwartungen reagiert von den Frauen, die gleich gesagt haben, wann gibt's die ersten Treffen, wo können wir uns austauschen? Und haben dann tatsächlich Anfang Mai das erste Event in Frankfurt gehabt mit knapp 70 Frauen. Was auch schon mega war. Und genau, so hat sich das jetzt entwickelt. Es gab jetzt in München auch vor zwei Wochen das erste Event. Jetzt diese Woche sind wir nochmal in Frankfurt vor der Sommerpause. Und ja, so hangeln wir uns entlang und bauen tatsächlich auch die Plattform gerade auch erst so ein bisschen auf. Also wir haben dann ein Lernformat auch gelauncht, Das heißt AI Accountability Buddy Program, wo Frauen eben 12 Wochen in Gruppen von 2 bis 3 Mitgliedern sich gegenseitig motivieren und einmal in der Woche treffen und austauschen zu einem spezifischen Lernziel, das sich jeder am Anfang steckt, und versuchen da eben auf die Bedürfnisse der Frauen einfach sehr stark zu reagieren und ihnen zu helfen, diesen Einstieg zu schaffen.
Und du hast schon gesagt, wir haben da was hochgezogen, du bist da nicht alleine.
Genau, also ich bin derzeit alleinige Gründerin, aber ich habe tatsächlich tatkräftige Unterstützung von der lieben Lena, die ja eine sehr geschätzte Kollegin von mir bei Bosch auch schon war, und die mich echt eigentlich in allem unterstützt. Am Anfang haben wir gesagt, sie macht so Social Media als Hauptverantwortung. Aber ehrlicherweise, Lena ist nicht mehr wegzudenken von jedem Event. Die macht Videos, Fotos, geht Getränke kaufen, wenn die Getränke leer sind. Also die ist wirklich so, ja, das Powerhouse, das ich auch gebraucht habe und auch immer noch brauche, um das echt für alle auch so stemmbar zu machen.
Okay. Und jetzt dieses Lernformat und ihr macht Treffen, wie darf man sich das dann vorstellen, was passiert dann? Also es ist jetzt nicht, wir trinken jetzt nur Kaffee und Wasser, sondern gibt es Vorträge, gibt es Workshops, gibt es Breakout-Sessions, was dürfen die Frauen erwarten, wenn sie zu einer Session vom Female AI Club kommen?
Also vielleicht, um voranzustellen, wir haben ganz klare Werte auch super schnell am Anfang definiert. Das ist zum einen Austausch respektvoll und auf Augenhöhe, aber auch die Offenheit zueinander. Jede ist willkommen, egal welche Herkunft, welche Seniorität. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, das auch zu leben und auch so zu bewahren. Und wir haben als dritten Wert No Pitching, No Selling in the Community, weil wir eben ganz gezielt den Fokus auf die Inhalte legen wollen und nicht auf die Selbstdarstellung von Einzelnen oder aber auch von Produkten oder Dienstleistungen. Und wie sieht es tatsächlich dann ganz konkret aus? Also unsere Events laufen immer im gleichen Schemata ab. Wir haben 2 Impuls-Speakerinnen am Anfang. Da habe ich auch die Nina kennengelernt, weil die Nina war eine der Impuls-Speakerinnen vom Münchner Event. Das kann inhaltlich sein, das kann aber auch Inspiration sein, so wie Nina, die halt einfach als KI-Role-Model da auch gesprochen hat, wie hat sie den Weg in die KI-Welt und auch eben zu dieser Position KI-Strategin der Landeshauptstadt München geschafft. Was waren so Punkte auf ihrem Weg, die da entscheidend waren, aber auch, sie hat zum Beispiel auch fachlich erklärt, wie sie ihren KI-generierten Podcast aufgebaut hat, also auch fachlicher Input. Und dann hatten wir zum Beispiel da noch eine 2. Impulsspeakerin zum Thema, wie verändert denn eigentlich KI-Nutzung unser Denken und was bedeutet das, was müssen wir konkret in unserer Nutzung ändern? Also es ist echt immer so das Ziel von den Events, Inspiration und Wissen mit heimzunehmen. Das heißt, wir haben diese 2 Impulsspeakerinnen und dann haben wir danach immer ein Netzwerkformat. Das heißt, basierend auf diesen Impulsen stellen wir Fragen in den Raum, zu denen sich die Frauen dann austauschen können, um einfach auch so ein bisschen den Eintritt in dieses Networking auch zu finden in den Abend. Und dann ist freies Networking mit Getränken. Und das ist uns auch immer super wichtig, dass wir so eine lockere Atmosphäre schaffen. Also da gucken wir allein schon bei der Location-Auswahl, dass die Location einfach einladend ist, dass wir eine gute Getränkeauswahl haben, dass alles auch ästhetisch ansprechend aussieht, damit wir wirklich einfach so dieses gesamte Wohlfühlerlebnis auch herstellen können für die Frauen. Und du hattest ja jetzt auch noch nach dem Lernformat gefragt. Bei dem Lernformat ist es tatsächlich so der Fall, dass wir die Frauen anleiten wollen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir sehen einfach, dass viele Frauen gerade KI noch nicht so weit nutzen, weil sie denken, sie haben noch nicht das passende Know-how, sie müssten sich damit auseinandersetzen, haben aber keine Zeit, haben dann aber Bedenken, was ethisch und nachhaltig sich verändert durch eine KI-Nutzung, und das sind alles auch valide Punkte. Wir versuchen das eben auf einem sehr niedrigschwelligen Niveau abzubauen und ihnen einen Raum zu geben, wo sie sich weiterbilden können und wo sie Fragen stellen können, wo sie vielleicht auch von jemandem anderen motiviert werden, von einer anderen Frau aus der Community oder aber auch von uns, dass sie ja einfach in die KI-Nutzung starten oder sich da auch weiterbilden.
Was würdest du denn Frauen empfehlen, die nicht so vertraut sind mit KI oder da mal den ersten Schritt wagen wollen, außer dem Club beizutreten. Ja.
Komm in den Club. Nee, Spaß. Also, ich weiß nicht, ich würde echt sagen, dieses einfach mutig mal machen von Anfang des Jahres kann man auf ganz, ganz viele Situationen übertragen. Und ich zitiere das immer total gerne, weil ich es einfach super schön fand. Wir hatten in diesem AI Accountability Buddy Program eine Austausch-Session und dann hat eine der Frauen gesagt, ich hatte immer total Angst vor KI und die Angst ist erst durch exzessive Nutzung verloren gegangen. Und das fand ich irgendwie cool.
Das ist ja wie Klaustrophobie oder sowas oder solche Ängste mit dem Gleichen zu bekämpfen.
Genau, weiß ich. Just do it. Also just start. Und es gibt, ich meine, ja, viele bashen jetzt auch schon wieder ChatGPT oder sagen, ja, jeder nutzt ChatGPT. Nee, ganz ehrlich, es ist ein gutes Tool, es ist auch ein gutes Einstiegstool. Öffnet es, gebt mal euren ersten Prompt ein, fragt auch ChatGPT, nutzt ChatGPT auch als Sparringpartner. Fragt ChatGPT auch zurück, ja, ist das jetzt ein guter Prompt, ja oder nein? Wie müsste ich das anders schreiben, damit ich jetzt eine konkretere Antwort von dir bekomme? Also einfach ausprobieren und es kann nicht viel passieren. Also ich meine, fragt es nach saloppen Themen, wo ihr auch das Fach-Know-how habt, dass ihr es einschätzen könnt. Startet vielleicht nicht damit, dass ihr das jetzt als eurem Psychotherapeuten seht, sondern dass es um fachliche Themen geht, wo ihr auch einschätzen könnt, sagt er jetzt gerade das Richtige, ja oder nein. Das ist tatsächlich das, was ich jeder empfehlen würde, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Und habt keine Angst, dass ihr zu wenig wisst. Ich habe ganz, ganz viele Personen kennengelernt in dieser KI-Bubble, die eigentlich auch nicht mehr wissen wie alle anderen, die ChatGPT nutzen, die das aber einfach besser nach außen verkaufen. Und das finde ich immer total schade, dass wir Frauen uns da auch immer total gerne verunsichern lassen und denken, wir wissen noch nicht genug. Und das ist einfach Quatsch.
Wie siehst du das Thema? Ich meine, sind wir wieder beim Thema Sensibilisierung. Mm. Testen, probieren, aber halt auch irgendwo aufpassen, dass man nicht dahin verfällt, dass man sagt, ich nehme alles für bare Münze, was da rauskommt. Ja, ich meine, du hast es ja schon erwähnt, testet das mal mit Themen, wo ihr das fachliche Wissen habt und so weiter und so fort. Pip Klöckner, der ja auch erst unlängst im Podcast war, sagt auch, ja, mach mal vier Prompts und schau mal, ob dann das Gleiche rauskommt, so auf die Art. Und dann siehst du, ob das halluziniert oder nicht, ja. Was ist da dein Tipp, zu sagen, okay, wie kriege ich mich als Person, jetzt nicht nur als Frau, sondern generell als Person dazu zu sagen, verfall nicht in dieses Gewohnheitsschema, es passt eh, wenn ich was reingebe und so weiter und so fort.
Ja. Ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die Chatbots natürlich auch so aufgebaut sind, dass sich das auch immer alles total logisch anhört, was die von sich geben. Und man dann auch in so eine Fatigue fällt, dass man denkt, das hört sich gut an, also muss es ja wahr sein. Das heißt, man verliert auch so diesen gesunden Menschenverstand, da auch sich nochmal zu fragen, passt das wirklich? Also was ich als Tipp geben kann, um sich da selbst auch mal zu sensibilisieren, ist, fragt ChatGPT mal was Fachliches und sagt, ja, zeig mir Studien dazu oder erforsche das quantitativ und fragt dann mal nach den Quellen und dann klickt mal auf die einzelnen Quellen und dann guckt mal, wie oft da eigentlich gar keine Seite dahinter ist oder die Seite nicht aufgefunden werden kann. Oder wenn ihr dann diesen Artikel durchliest, dann merkt, das steht ja da eigentlich gar nicht in dem Artikel, was der mir da ausgegeben hat. Weil ich finde, wenn man das selbst mal erlebt hat, dann hat man viel mehr diese Sensibilisierung und diese Awareness dafür, dass das nicht alles stimmt, was der als logisch wiedergibt. Und das finde ich jetzt immer total spannend, weil auch in der Cybersecurity gehen wir ganz viel über diese schafft Relevanz für den eigenen Alltag, weil unser Gehirn tatsächlich sich Dinge besser merken kann, die für einen selbst relevant sind. Also wenn ich mit dir anhand von Use Cases Cybersecurity trainiere, dann kannst du dich besser daran erinnern und bist sensibler gegenüber diesem Thema, als wenn ich dir einfach theoretisch erkläre, dass so ein Angriff passieren könnte und wie der abläuft. Mhm. Und das sehe ich tatsächlich auch sehr, sehr stark in diesem KI-Umfeld, dass man da auch selbst solche kleine Spielchen machen kann, um zu verstehen, dass nicht alles bare Münze ist, was ChatGPT oder auch andere Chatbots uns als das Richtige verkaufen.
Hm. Ich habe übrigens noch eine Idee für euer Community-Event, falls ihr habt. Es war, als ich am Vatikan-Festival war vor 2 Jahren, gab es einen Prompt-Battle.
Mm-hmm.
Es waren 2 Personen, die gegeneinander angetreten sind. Yeah. Gab es ein Bild und sie mussten prompten und
mega,
dann schauen,
ja,
welches Bild am ehesten zu dem Drang
sehr
kommt
gut,
und so weiter. Ja,
ja,
war ganz witzig, war echt,
ja,
war echt,
ja,
ganz witzig. Ja, cool, Rebecca. Hast du 3 Learnings für die ZuhörerInnen, die du denen mitgeben möchtest? Die können privater oder auch beruflicher Natur sein. Das kannst du aussuchen.
3 Learnings. Oh, ich finde, es hört sich immer so allwissend an und das will ich überhaupt nicht vermitteln, weil ich jeden Tag genauso struggle wie jeder andere. Ein Learning habe ich, glaube ich, schon häufig gesagt. Mutig machen. Ich habe auch erst heute gelesen, das Imposter-Syndrom, das leider auch viele Menschen und nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer begleitet, das ist nicht für immer. Also man kann sich das abtrainieren. Das ist für mich tatsächlich auch so ein Learning. Man kann sich das wirklich abtrainieren und sich davon nicht zu arg einschränken lassen. Und dann als drittes.
Was war jetzt das Erste? Das war das Erste. Was war das Zweite? Entschuldigung.
Ach, Erste? Tja, guck mal hier. Ich bausche das so auf, dass ich keine 3 haben muss.
Ich sehe schon.
Ja, ja.
Du kommst mir nicht davon. Ja.
Also mutig einfach mal machen. Dann das Imposter-Syndrom,
ach so, okay, gut,
auch,
ja,
einfach bekämpfen. Lasst euch nicht von dem Imposter-Syndrom beherrschen. Das sehe ich leider sehr, sehr häufig. Und das spüre ich auch selber. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen habe ich bei dem IHK-Unternehmerinnentag habe ich das erste Mal einen Vortrag vor über 100 Frauen gehalten. Das war für mich eine krasse Überwindung. Und ich kann ja ganz ehrlich sagen, ich bin da von der Tram hingelaufen und dann habe ich echt überlegt, naja, drehe ich mich jetzt einfach um und steige wieder in die Tram, fahre wieder heim und sage, ich kann nicht. Und ich habe Gott sei Dank den Vertrag aufmerksam durchgelesen. Das hätte ich nicht so einfach machen können. Gott sei Dank. Da war ich schon so in der Überlegung, okay, drehe ich jetzt um und mache das einfach nicht, weil ich einfach Angst hatte und weil ich echt dachte so, oh Mist, ey, das wird richtig peinlich und weiß ich denn überhaupt genug, als dass ich mich da vorstellen kann und da was erzählen kann. Und dieses Imposter-Syndrom für sich selbst anzuerkennen und zu sagen, ich hab das und ich bin manchmal unsicher, aber ich versuch's trotzdem. Das hilft einfach enorm, weil du halt Schritt für Schritt immer mehr lernst, damit umzugehen und das, das für dich auch als Stärke zu nutzen. Und das ist halt, glaube ich, so das Wichtigste. Und dann als drittes, puh, du, ganz ehrlich, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen philosophisch und auch eher persönlich, aber Arbeit ist nicht alles. Und das ist auch was man in der, womit man sich in der Selbstständigkeit auch echt auseinandersetzen muss, weil man könnte die ganze Zeit weiterarbeiten und du kennst das bestimmt auch. Man könnte 7 Tage die Woche arbeiten und da aber einfach ehrlich dann auch mal 5 gerade lassen zu sein, sagt man das so, und einfach mal zu sagen, mein Wert als Mensch identifiziert sich nicht nur über die Arbeit, ist schon auch sehr, sehr wertvoll.
Hm. Schön, ja. Schöne Learnings. Das Letzte kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Es ist nicht immer einfach, dann noch zu sagen, so jetzt Ende, jetzt
ja,
brauche ich Zeit für mich, jetzt ist alles gut. Weil,
ist so.
Ja, weil man vermischt beruflich und privat eh viel zu oft und
ja,
es macht schon noch Sinn, das mal zu trennen.
Ja, und auch eben auch gerade durch Corona und durch auch den Trend, dass wir halt auch viel ortsunabhängig arbeiten, finde ich, ist das nochmal ein viel, viel wichtigeres Thema. Es ist einfach viel, viel schwerer, wenn du im Homeoffice deinen Laptop oder deinen Schreibtisch auch immer wieder siehst. Du fühlst dich halt doch einfach verleitet dazu, dich nochmal hinzusetzen und da aber wirklich auch für sich selbst die Grenze zu ziehen und zu sagen, nee, jetzt nicht mehr, ist einfach echt wichtig und auch nicht von heute auf morgen einfach umsetzbar. Aber so die kleinen Schritte sind, glaube ich, da sehr, sehr wichtig, dass man sich das auch immer wieder sagt. Ich weiß nicht, ob du, kennst du Ann-Kathrin Schmitz von Baby Gut Business? Die hat vor ein paar Tagen was gepostet auf Instagram und da habe ich mir gedacht, ja, es ist so. Die hat halt so gesagt, ja, wenn es gut läuft, haben wir 80 Sommer noch vor uns in unserem Leben. Je nachdem, wie alt man ist, natürlich mehr oder weniger. Aber wenn es gut läuft, dann haben wir 80 Sommer in unserem Leben. Und das klingt dann irgendwie, wenn man sich das dann mal so überlegt, gar nicht mehr so viel. Und dann hat sie gesagt so, deswegen bucht den Urlaub. Trefft euch mit euren Freunden zum Aperol oder zum Afterwork-Sport oder was auch immer euch gut tut. Weil Arbeit halt einfach nicht dein ganzes Leben ist.
So ist es. So ist es. Kann ich nur bestätigen. Ja, Rebecca, danke.
Ja,
danke,
gerne.
Dass du dich auf dieses Experiment, aber diese Spontanität von dir zu sagen, okay, komm, wir setzen jetzt hin und nehmen einfach mal auf, weil es einfach passt, es ist einfach super. Es hat mich sehr gefreut. Ich war auch super spannend. Thema Cybersecurity, ich habe schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin da auch.
Ist kein Problem, wir machen immer eine Weiterbildung.
So ist es, das wäre notwendig. Ist definitiv ein Thema, ist halt nicht meins.
Ja, klar.
Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Ja.
Aber ein bisschen sich damit auszukennen, schadet nie. Ja. Hab da auch einiges mitgenommen und vor allem auch, es ist auch das Organisatorische, das Verhalten, diese Sensibilisierung, dass das doch noch immer ein Punkt ist. Ja. Ist auch das, was ich erlebe. Ja. Also ich habe es ja gesagt, wie oft bin ich irgendwo in Unternehmen und wenn ich möchte, könnte ich mich reinsetzen. Ja.
Ja, es ist.
Und sagen, so, ich bin zwar jetzt hier als Berater angestellt, aber jetzt ist da, ich könnte nebenbei eigentlich noch eine Firma aufmachen. Läuft.
Ja, läuft.
Und könnte wahrscheinlich gut Geld verdienen.
Ja.
Aber ja.
Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt hier so als Externer, da kannst du wahrscheinlich den Test machen, auf wie viele Firmen du noch Zugriff hättest, weil einfach die Zugangsrechte noch nicht entzogen wurden oder ähnliches. Das sind manchmal auch so saloppe Sachen. Definitiv. Es ist einfach ein sehr kulturelles Thema. Und um das vielleicht auch zum Abschluss zu bringen, es steht und fällt auch einfach mit dem Management, wie es gelebt wird. Wenn ich als Mitarbeiter Angst habe, wenn ich etwas melde oder sage, oh, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, dass mein Chef oder mein Geschäftsführer einen Tobsuchtsanfall bekommt oder mich anschreit oder sagt, wie kann denn das passieren und ich dadurch Ärger bekomme, dann lerne ich, dass ich Dinge nicht offen anspreche, dass ich Dinge nicht melde, sondern dass ich eher versuche, Dinge unter den Teppich zu kehren. Und das ist aber sehr, sehr fahrlässig in der Cybersecurity. Deswegen kann ich auch nur an das Management auch in Firmen etablieren. Schafft eine richtige Fehlerkultur und setzt das auch als Priorität. Und das ist halt, glaube ich, was, wo auch einfach viel Kulturarbeit noch zu leisten ist in einigen Unternehmen.
By the way, können dich Unternehmen eigentlich auch buchen, nicht nur zu sagen, ey, schauen Sie mal unsere Struktur an und schul uns, sondern auch zu sagen, so, Rebecca, jetzt mach mal den Test und schau, was du alles rauskriegst von uns.
Mache ich tatsächlich nicht selber. Gibt sehr viele Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite, wo wir das dann gemeinsam machen, die darauf auch spezialisiert sind, eben solche Hackerangriffe durchzuführen und die Schwachstellen zu identifizieren. Aber ja, können wir gerne auch in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit machen.
Ah, okay. Cool. Super, Rebecca, du, dann herzlichen Dank.
Gerne, danke dir.
Ich wünsche dir heute auch noch eine gute Reise nach Frankfurt.
Danke.
Und wir sind, glaube ich, zeitnah fertig, sprich du erwischst
alles
auf jeden
gut.
Fall den Zug.
Ich
gehe davon aus,
hin.
Dass die Deutsche Bahn pünktlich ist. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch bald wiedersehen.
Danke dir.
Das war das Gespräch mit Rebecca Hunschell. Infos zu Rebecca, dem Female AI Club und Elevation Consulting findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann weiter und ich freue mich, wenn ihr wieder mit am Start seid.